Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Das Volk Israel ist im Land Kanaan angekommen. Das Land wurde verlost und unter die Stämme verteilt. Josua und Eleasar, der Hohepriester, sind gestorben. Und nun muss das Volk nicht nur ohne Josua seinen Weg gehen, sondern ohne einen Gesamtverantwortlichen. Denn Josua hat keinen Nachfolger für sich eingesetzt. Das Einzige, was er vor seinem Tod noch gemacht hat, ist, das Volk, jeden Einzelnen dazu zu ermutigen, sich zu Gott zu bekennen. Er sagt in Josua 24 und dort in Vers 15, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und indem er sich an das Volk wendet, fragt er jeden Einzelnen, fordert er jeden Einzelnen dazu auf, auch für sich und für seine Familie eine Entscheidung zu treffen und dem Gott zu dienen, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, der sie errettet hat, der sie 40 Jahre lang durch die Wüste begleitet hat. Zusammengefasst, der Gott, von dem Leben kommt. Dem sollen sie dienen und alle anderen Götter sollen sie wegtun. Fast so, als würde er sagen, im Land angekommen, braucht ihr keinen Leiter mehr. Ihr könnt euren Weg als Volk gemeinsam gehen. Entscheidend ist aber, dass ihr euch zu eurem Gott bekennt, ihm dient, ihn anbetet, keine anderen Götter neben ihm habt. Dann wird es funktionieren. Euer Glaube wird euch verbinden. Das, was euer Glaube euch und euren Familien gibt, das wird euch zusammenhalten. Und dann könnt ihr auch als Volk euch auf den Weg machen in eine gute Zukunft. Richter, Kapitel 1 und dort ab Vers 1, ein neues Buch, das aufgeschlagen wird. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten, und hier wird es schon deutlich, welchen Weg das Volk gehen kann. Sie wenden sich jetzt nicht mehr an den Leiter, was sollen wir tun, sondern sie wenden sich an ihren Gott. Nicht an Mose, nicht an Josua, sondern sagen, Herr, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und sie erinnern sich, dass das Volk zwar im Land Kanaan angekommen ist, das Land wurde verlost, aber noch ist nicht das gesamte Land in Besitz genommen worden. In Josua Kapitel 13 spricht Gott mit Josua und sagt zu ihm, Josua, Vers 1, zweiter Teil, und sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Und dann wird so das Land aufgeführt, um welches Land es sich handelt. Und dann sagte Gott zu ihm, Vers 6, zweiter Teil, nur verlose das Land für Israel als Erbteil, wie ich dir befohlen habe. Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die 9 Stämme und den halben Stamm Manasse. Warum nur 9,5 Stämme? Weil 2,5 der Stämme ja jenseits des Jordan, also östlich vom Jordan, schon bereits Land bekommen haben. Ruben, Gad und der halbe Stamm von Manasse, die haben dort Land, 9,5 Stämme westlich des Jordan. Das heißt, Land ist noch übrig geblieben und es ist ja dann Josua, der später sogar noch das Volk aufmuntert, aber so auffordert, sie daran erinnert, hey, ihr müsst dieses Land in Besitz nehmen, Kapitel 18, Josua Kapitel 18. Da sagte Vers 3, da sagte Josua zu den Söhnen Israel, wie lange noch seid ihr zu nachlässig, um hinzugehen, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, der Gott eurer Väter euch gegeben hat. Nehmt euch 3 Männer für je einen Stamm, die ich dann aussenden werde. Und sie sollen sich aufmachen, das Land durchwandern und es aufschreiben, entsprechend ihrem Erbteil. Und dann sollen sie zu mir kommen. Also sie sollen sich überhaupt mal aufmachen, das Land durchwandern, es anschauen, es festhalten, was für Land da ist. Das wird dann verlost, dieses Land. Und unter die Stämme aufgeteilt und es ist dann in den nachfolgenden Kapiteln dann zu lesen, falls Sie das nochmal für sich nachlesen wollen. Das heißt, das Volk ist im Land. Ja, das Land ist verlost worden, es ist aufgeteilt worden, aber es ist noch nicht in Besitz genommen worden. Und das steht jetzt den Völkern noch bevor. Und an dem Punkt befinden wir uns, dass Juda die Frage stellt, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Vers 2, und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Vers 3, und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los. Dass wir gemeinsam gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Also sie befragen den Herrn, der Herr sagt, Juda soll sich zuerst aufmachen und Juda entscheidet sich aus welchem Grund auch immer nicht alleine zu gehen, sondern Simeon, den anderen Stamm zu fragen, du geh mit mir mit, hilf mir und dann werde ich auch mit dir mitgehen und mitziehen. Weiß nicht, war das sinnvoll, diese Frage zu stellen, habe ich mich gefragt. Hätten sie besser alleine losziehen sollen? Warum fragen sie nur Simeon und nicht auch noch andere Stämme? Bricht jetzt auf einmal so dieses Gesamtgefüge in Einzelstämme auseinander, sodass jeder nur noch an sich denkt, jetzt soll ich mein Land einnehmen oder war es so gedacht, dass jeder Stamm jetzt einzeln das noch übrig gebliebene Land in dem Teil, das ihm zugesprochen wurde, einnehmen soll? Der Autor geht nicht darauf ein. Es wird uns lediglich berichtet, dass Juda seinen Bruder Simeon fragt, zieh mit mir mit, dann will ich auch mit dir ziehen. Und dann heißt es, Vers 3, letzter Teil, da zog Simeon mit ihm. Und Juda zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter und in ihre Hand. Und sie schlugen sie bei Besek, 10.000 Mann. Und sie fanden Adoni-Besek in Besek und kämpften gegen ihn. Und sie schlugen die Kanaaniter und die Perisiter. Und Adoni-Besek floh. Sie aber jagten ihm nach, packten ihn und hieben ihm die Daumen seiner Hände und die großen Zehen seiner Füße ab. Krieg. Vers 7, da sagte Adoni-Besek, 70 Könige, denen die Daumen ihrer Hände und die großen Zehen ihrer Füße abgehauen waren, lasen Reste auf unter meinem Tisch. So wie ich getan habe, so hat Gott mir vergolten, und sie brachten ihn nach Jerusalem, dort starb er. Natürlich aus unserer Sicht, wenn ich jetzt diesen Text lese, denke ich mir, Wahnsinn, sie haben diesen König gefangen genommen und was sie dann machen ist, seine Daumen und seine großen Zehen abzuhacken. Offensichtlich aber etwas, was Adoni-Besek, dem das geschieht, der für sich das so erlebt, dass er sagt, okay, Gott hat mir so vergolten, wie ich eben anderen getan habe. Das, was ich anderen zugefügt habe und offensichtlich nicht wenigen, sondern 70 dieser Könige lasen unter meinem Tisch so die Krümel und was so übrig geblieben ist. Also was für eine Erniedrigung tagtäglich geschehen ist. Jetzt hat das Leben oder ist das Leben so mit mir umgegangen, hat Gott mir so vergolten, wie ich mit anderen umgegangen bin. Das, was ich anderen angetan habe, das ist mir widerfahren. Und dann wird lediglich erwähnt, dass sie ihn nach Jerusalem bringen, dass er dort stirbt, wie und was. Mehr wird uns nicht gesagt. Vers 8, und die Söhne Juda kämpften um Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Danach zogen die Söhne Juda hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die das Gebirge und das Südland und die Niederung bewohnten. Und Juda ging gegen die Kanaaniter vor, die in Hebron wohnten. Der Name Hebrons war aber früher Kirjat Arba. Und sie schlugen Shechai und Achiman und Talmai. Übrigens, man merkt jetzt schon hier an dem, was erzählt wird, dass es zu auch Überlagerungen von Geschichte kommt. Wenn wir Josua Kapitel 15 und dort 13 und 14 nochmal gerade zurückblättern. Josua Kapitel 15. Und dort Vers 13 und 14. Da heißt es, und dem Kaleb, dem Sohn des Jephune, der gab er, also er, Josua, ein Teil inmitten der Söhne Juda nach dem Befehl des Herrn an Josua. Die Stadt des Arba, des Vaters Enaks, das ist Hebron, da sind wir jetzt mit Kirjat Arba, das jetzt zu Hebron wird. Und Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Achiman und Talmai, Kinder Enaks. Und von dort aus zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir. Der Name Debir war früher Kirjat Sefer. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, den gebe ich meine Tochter Aksa zu Frau. Und wenn wir jetzt gerade weiterlesen, kommt jetzt diese Geschichte noch einmal. Und Kaleb sagte, Vers 11 erstmal, und von dort ging er gegen die Bewohner von Debir vor. Der Name von Debir war früher Kirjat Sefer, haben wir gerade bei Josua gelesen. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zu Frau. Also entweder es war im Buch Josua ein Vorblick auf das, was in der Zukunft passieren wird, oder jetzt hier ein Rückblick auf das, was schon geschehen ist. Also es findet hier, sagen wir mal, eine Überlagerung von Geschichte statt, wo Chronologie oder wann die Ereignisse stattgefunden haben, nicht so einfach zu lösen ist. Denn würde man jetzt Vers 1 nehmen als chronologischen Zeitpunkt und es geschah nach dem Tod Josua, wenn wir nur chronologisch denken und lesen würden, müsste das, was jetzt alles passiert, ja nach Josuas Tod sein. Es wird aber beschrieben, als Josua noch am Leben ist. Also die Zeitachsen sind hier nicht so klar und nicht so chronologisch, wie wir als moderne Leser das annehmen würden. Oder wie wir es gewohnt sind, dass auch Dinge im Normalfall erzählt wird. Wobei mittlerweile auch in Büchern, aber auch in Filmen Zeitachsen und Zeitpunkte sich überlagern und etwas vorweggenommen wird, nochmal dann erzählt wird, später wiederholt wird. Ist auch nicht mehr so klar, wie Chronologien funktionieren. Aber dem begegnen wir hier und auch nicht zum ersten Mal in diesen Texten. Das sind wir schon gewohnt. Kehre zurück zum Text, Vers 12. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Otniel ein, der Sohn des Kenas, des Bruder Kalebs, jünger als er, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie herbeikam, die Aksa, da trieb sie ihn an, von ihrem Vater das Feld zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab, da sagte Kaleb zu ihr, was hast du? Und sie sagte zu ihm, gib mir einen Segen. Denn ein dürres Südland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Das heißt, gib mir nicht nur Land, das dürr ist und das ich nicht bebauen und bewahren kann, sondern gib mir bitte auch Wasser, Quellen, damit ich was aus diesem Land machen kann. Und er sagt, okay, gut, dann hier gebe ich dir Segen. Und dieser Segen, das drückt sich so aus, dass ich dir die Quellen gebe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht so beim Lesen, aber als ich so für mich den Übergang so vom Josua-Buch in das Richterbuch gemacht habe, ich habe mich schon, bevor ich angefangen habe zu lesen, so gefragt, was erwarte ich denn jetzt, was da kommt? Also wenn ich es mir ausdenken könnte oder ausdenken würde, wie würde ich denn den Anfang dieses Buches denn gestalten, beziehungsweise was würde ich denn jetzt erwarten, was das Volk so macht oder was so als nächstes mir erzählt wird von der Geschichte dieses Volkes? Das ist gar nicht so leicht. Ich konnte mir auch diesen Anfang auch nicht so richtig vorstellen, weiß aber auch nicht, dass ich mit diesem Anfang so richtig auch was machen kann. Okay, gut, das macht schon Sinn. Sie fragen so, wer soll jetzt hinaufziehen und Land einzunehmen? Das ist schon stimmig oder das fühlt sich so an, als wäre das der nächste Schritt. Sie sind in dem Land, das Land ist noch nicht ganz eingenommen und in Besitz genommen. Das ist jetzt dran. Das muss gemacht werden. Aber jetzt so die einzelnen Episoden, die erzählt werden, diese Episode von Adoni-Bezek, dass die so genau und detailliert uns erzählt wird. Wo will der Autor meinen Blick dann hinlenken mit dieser Geschichte? oder das jetzt wiederholt wird oder nochmal diese Episode von Kaleb erzählt wird und von seiner Tochter, der Aksa und dem Othniel und dass sie sich einen Segen von ihm wünscht. Was will der Autor mir dann als Leser denn damit sagen? Wo will er meinen Blick hinlenken? Jetzt darum, dass in diesen Verhältnissen jetzt der Landnahme, dass da gar nicht so leicht ist, da Gerechtigkeit zu schaffen, das richtig aufzuteilen und zu verteilen. Sag, schön, dass du mir dieses Stück Land gibst, aber was soll ich mit diesem Stück Land machen, wenn ich kein Wasser habe? Dann dürres Land, komme ich nicht weiter damit. Ist das so das Anliegen? Also gar nicht so leicht, das zu fassen. Will er Auto uns einfach nur in die Wirren des Krieges mit hineinnehmen, dass hier ein Mann oder gegen einen König gekämpft wird, der so brutal sein Leben und sein Königreich gestaltet hat, dass ihn das jetzt trifft, was er anderen gemacht hat, geht es darum? Vers 16. Und die Söhne des Kenitas, des Schwiegervaters des Mose, waren mit den Söhnen Juda aus der Palmenstadt heraufgezogen in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt. Und sie gingen hin und wohnten bei dem Volk. Auch das ist ja nochmal so eine Episode, die zurückreicht in die Zeit, als Mose dann sich entscheidet, mit seiner Familie nach Ägypten zu gehen und von dort aus das Volk hinaufzuführen. Und da geht ja ein Teil eben der Familie seiner Frau, des Schwiegervaters von Mose, eben dann der Sohn und seine Familie, die gehen ja mit den Söhnen mit und werden somit Teil des Volkes. Auch das wird hier erwähnt. Vers 17. Und Juda zog mit seinem Bruder, dem Simeon, hin und sie schlugen die Kanaaniter, die Zephat bewohnten. Und sie vollstreckten an ihnen den Bann und gaben der Stadt den Namen Horma. Doch nahm Juda Gaza und sein Gebiet nicht in Besitz. Ebenso Aschkelon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Also sie nehmen Land ein, aber sie nehmen immer noch nicht das gesamte Land ein. Und das ist ja etwas, was wir aus der Zeit Josua schon wissen. Also sie machen sich auf, aber sie nehmen nicht das gesamte Land ein. Vers 19, und der Herr war mit Juda und er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Wer sagt jetzt das? Es ist ja ganz spannend, so aus der Sicht jetzt des Autors nochmal so das Ganze sich vor Augen zu führen. Vers 19, und der Herr war mit Juda. Also offensichtlich war Gott mit Juda. Er nahm das Gebirge in Besitz. Aber die Bewohner der Ebene, die waren nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Wagen hatten. Wirklich? Waren wirklich die eisernen Wagen das Problem? Also, die Wagen der Ägypter, die sich aufgemacht haben, um das Volk zu vernichten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, die waren nicht das Problem. Die wurden vom Meer bedeckt. Aber hier sollen ein paar eiserne Wagen das Volk Juda davon abhalten, das Land in Besitz zu nehmen? Denkt so das Volk? Ist das die Deutung jetzt des Autors? Ist das, ich füge hinzu, wirklich die Sicht Gottes, dass er sagt, also nee, ich habe euch dieses Land versprochen, euren Vätern geschworen, dass ich es euch gebe, jetzt habe ich euch hierher gebracht mit Wundertaten, die ich für euch gemacht habe. Und nicht nur für euch, auch für die Ägypter, damit sie erkennen, dass ich Gott bin. Und jetzt auf einmal so bei den eisernen Wagen, da reicht dann auch die Kraft Gottes nicht mehr? Oder sagt sich das das Volk oder sagen sich das Juda? Und indem sie sich das sagen, beschränken sie sich dann selbst. Sagen ja, also da können wir nicht hin, denn das ist zu weit weg. Oder dieses Stück Land können wir jetzt nicht einnehmen, weil die haben eiserne Wagen da. Davor müssen wir kapitulieren, das heißt, die werden wohl im Land bleiben. Das ist auch so, ja, warum sagt uns das der Autor? um uns darauf aufmerksam zu machen, dass offensichtlich das Volk, in dem Fall Juda, nicht die Perspektive hat, die Vision hat, den Glauben hat, dass es trotz der eisernen Wagen möglich ist, dieses Land einzunehmen? Vers 20, und sie gaben dem Kaleb Hebron, wie Mose geredet hatte, und er vertrieb daraus die drei Söhne Enaks. Josua Kapitel 15, da wurde es ja dann schon erwähnt. 15 ab Vers 13, wenn Sie nochmal nachlesen wollen. Vers 21, aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem. So blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen bis auf diesen Tag. Vers 22, und das Haus Josef, auch sie zogen nach Bethel hinauf und der Herr war mit ihnen. Und das Haus Josef ließ Bethel auskundschaften. Der Name der Stadt aber war früher Luz. Und die Wachen sahen einen Mann aus der Stadt herauskommen und sie sagten zu ihm, zeig uns doch den Zugang zur Stadt, dann werden wir dir Gnade erweisen. Da zeigte er ihnen den Zugang zur Stadt. Und sie schlugen die Stadt mit der Schärfe des Schwertes, aber den Mann und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Und der Mann zog in das Land der Hethiter. Dort baute er eine Stadt und gab ihr den Namen Luz. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag. Auch hier habe ich mich gefragt, so, wozu denn jetzt diese Episode? Ich meine, vom Benjamin, vom Stamm Benjamin wird uns lediglich gesagt, sie vertrieben nicht die Jebusiter und sie wohnen noch bis auf den Tag, an dem das aufgeschrieben ist, wohnen sie noch in diesem Land. Jetzt vom Haus Josef wird uns jetzt noch Genaueres hier berichtet oder diese Episode noch mal so richtig vor Augen geführt, eigentlich sehr detailliert. Warum? Erster Mose Kapitel 28, es ist ja auch diese Stadt oder dieser Ort hat ja auch eine lange Geschichte. Eine lange Geschichte. Erster Mose Kapitel 28 und dort ab Vers 18. Es ist so, als Jakob von seiner Familie wegzieht und sich aufmacht in das Land des Ostens und vor seinem Bruder flieht und dann begegnet ihm Gott. Da gibt er diesem Ort, an dem er Gott begegnet, 28 Vers 18, Vers 19, und er gab dieser Stätte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Also das geht Jahrhunderte zurück und an diesem Ort, da sind sie jetzt, wo Jakob damals war. Und uns wird wieder gesagt, ja, der Name ist Bethel, früher Luz. Und sie versuchen, diese Stadt einzunehmen. Wie machen sie das? Indem sie sie auskundschaften, dann fragen sie jemanden, bitte zeig uns den Zugang dieser Stadt. Diese Person wird nicht umgebracht und seine ganze Familie. Und was ist dann die Folge davon? Diese Person zieht woanders hin und gründet noch einmal diese Stadt. Ganz anders wie bei Jericho. Vielleicht haben sie es versucht, so zu machen, wie Josua es mit Jericho gemacht hat und mit der Hure Rahab. Aber da war es was ganz anderes. Die Hure Rahab und ihre Familie, sie schlossen sich dem Volk an und diesem Gott. Hier, nein, dieser Mann denkt sich, ach, ich bin drumherum gekommen, ich bin nicht umgekommen, ich gehe woanders hin und ich mache in dieser Stadt genau das weiter, was ich vorher auch in Luz gemacht habe. Und nichts verändert sich. Geht es also dem Autor, uns zu sagen, wie in diesen Wirren dieser Zeit das Ganze immer chaotischer wird oder seinen Weg auch nicht so richtig findet? Vers 27, aber Manasse vertrieb nicht Bet-Shean und seine Töchterstädte und Tanach und seine Töchterstädte und die Bewohner von Dor und seine Töchterstädte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte. Und die Kanaaniter vermochten, in diesem Land zu bleiben. Und es geschah, als Israel stark geworden war, da stellte es die Kanaaniter an die Zwangsarbeit, doch vertreiben konnte es sie nicht. Benjamin vertreibt nicht, Josef auch nicht so richtig, Juda auch nicht, Manasse auch nicht. Und dann, als sie stark werden, anstatt sie in der Tat zu vertreiben, Zwangsarbeit. Na, vielleicht können sie uns noch so irgendwie nützlich werden. Sinnvoll oder nicht, diese Entscheidung? Fragezeichen. Vers 29. Und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Vers 30. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kitron und die Bewohner von Nachalol. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und die Bewohner von Sidon und Achlab und Achsib und Helba und Afek und Rehob, sondern die Asseriter wohnten mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes, denn sie hatten sie nicht vertrieben. Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Bet-Shemesh und die Bewohner von Bet-Anat, sondern er wohnte mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes. Oder die Bewohner von Bet-Shemesh oder von Bet-Anat wurden zur Zwangsarbeit für ihn herangezogen. Stamm für Stamm für Stamm wird uns berichtet, sie haben die dortigen Völker nicht vertrieben, das Land nicht in Besitz genommen. Im Gegenteil zu dem, was ihnen aufgetragen worden ist. Durch Gott oder von Gott, durch Mose, durch Josua. Vers 34. Und die Amoriter drängten die Söhne Dan ins Gebirge, denn sie gaben ihnen nicht die Möglichkeit, in die Ebenen herabzukommen. Ganz im Gegenteil, das Volk nimmt die Ebenen nicht ein, sondern werden verdrängt ins Gebirge. Vers 35, und die Amoriter vermochten, im Gebirge Heres wohnen zu bleiben, in Ayalon und in Schaalbim. Aber die Hand des Hauses Josef wurde auf ihnen schwer und sie wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Das Gebiet aber der Amoriter war vom Anstieg Akrabim, vom Felsen an und weiter hinauf. Juda, Simeon, Benjamin, Josef, Manasse, Ephraim, Sebulon, Asser, Naphtali und Dan. 10 Stämme, 9,5 Stämme, die alle die Völker nicht vertreiben. Das Land, sie sind in dem Land, Gott hat sein Versprechen gehalten, aber sie vertreiben die Völker nicht. Und der Autor nimmt uns mit so am Anfang dieses Buches und sagt, die Verhältnisse sind nicht geklärt. Das Volk Israel ist mitten unter diesen Völkern. Und nicht nur Mose, sondern auch Josua haben sie oft genug gewarnt und ihnen gesagt, vermischt euch nicht mit diesen Völkern, nehmt ihre Götter nicht an. Das wird nicht funktionieren. Aber das Volk entscheidet, wenn sie stark, in einzelnen Fällen doch stark geworden sind, nicht die Völker zu vertreiben, sondern sie zur Zwangsarbeit zu verwenden. Ob das gut gehen wird, die Geschichte wird es zeigen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen, viel Freude beim Lesen und bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten.